Liebe Gemeinde, viele von uns haben im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verabschieden müssen. Schwere Zeiten waren und sind das. Manche können es vermutlich immer noch nicht fassen. Und manche denken vielleicht immer noch trotzig, es ist nicht fair, dass mein Partner, meine Frau, dass der oder die gegangen ist, dass er mich verlassen hat. Manche handeln mit sich oder mit ihrem Herrgott vielleicht auch insgemein und sagen, ich halte jetzt noch so oder so lange durch, aber dann. Wiederum andere haben sich vielleicht auch in ihr Schicksal gefügt, trauern zwar immer noch, wann immer sie an die Verstorbenen denken, können für sich aber immer mehr in dem Gedanken bleiben, es war gut so, es war eine Erlösung. Liebe Gemeinde, Sonntag für Sonntag bekennen wir uns im Glaubensbekenntnis mit den Worten, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das gehört zum Grundbestand unseres Glaubens und meine Konfis haben es gerade letzte Woche auswendig gelernt vorgetragen. Früher hieß es noch, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. So frage ich mich, wie geht das mit der Auferstehung der Toten? Werden da wirklich die Toten aus den Gräbern aufstehen? Mit was verleibern? Es ist unangenehm, aber vielleicht haben Sie auch schon mal so gedacht, werden da die Leiber, die Leichen wiederbelebt? Wie soll ich mir das vorstellen, dass Gott am Ende der Tage aus den sterblichen Überresten etwas Neues irgendwie zusammenbaut? Auferstehung des Fleisches? Replastinierung von Leichen? Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist schrecklich. Aber wie ist es? Jesus hatte nach seiner Auferstehung, und das fiel mir in Vorbereitung für diesen Gottesdienst ganz neu auf, ganz offensichtlich einen anderen Leib als zuvor. Denn als er in das Haus des zweifelnden Thomas kam und die anderen Jünger dort auch waren, die erkannten ihn nicht. Genauso wenig erkannten ihn die zwei Jünger, die nach Ostern nach Emmaus gelaufen sind. Da hat er sich ja als Dritter dazugesellt und sie haben ihn nicht erkannt an seinem Äußeren. Sie haben ihn dann erkannt, als er das Brot gebrochen hat und bei Thomas, als er in die Wunde der Hand fassen konnte. Er muss ein anderes Äußeres gehabt haben. Wie ist das? Wie soll man sich das vorstellen mit der Auferstehung der Toten? Meinen Schülern in der Schule, die mich manchmal mit großen Augen angucken und wenn ich für sie etwas Unfassbares erzähle, dann fragen sie, woher weißt du das, Frau Best? Dann sage ich immer, was ich weiß, sage ich euch gerne und das weiß ich aus der Bibel. Im 15. Kapitel des Apostels Paulus an die Korinther, wir haben es vorher als Schriftlesung gehört, überlegt Paulus genau das. Wie geht das mit der Auferstehung der Toten? Wie soll ich mir das vorstellen? Haben sie sich damals auch gefragt und dabei ist gut zu wissen, die Korinther, die Griechen haben die leibliche Auferstehung absolut und grundsätzlich generell abgelehnt. Und so sucht Paulus nach Bildern. Und erklärt mit dem Bild des Samenkorns und sagt, was du säst, wird nicht lebendig gemacht, wenn es nicht zuvor gestorben ist. Das Samenkorn stirbt in der Erde und Gott gibt ihm einen neuen Leib. Zweifellos wie ein zweiter Schöpfungsakt. Und wie der neue Leib aussieht, das kann man aufgrund des Äußeren des Samenkorns in keinster Weise erahnen. Überlegen Sie mal, wenn Sie im Frühjahr Samen gesät haben, sei es Blumensamen oder auch Gemüsesamen oder Salatsamen, die Samen sind vollkommen unscheinbar, aber was aus den Samen herauskommt, ist völlig individuell und wunderschön. Wir wissen, dass aus einem Korn eine Ähre erwachsen kann oder Frucht entstehen kann, aber wir haben keine Ahnung, wie das so ganz genau funktioniert. Aber es funktioniert. Paulus verwendet dieses Bild des Korns und des aufblühenden der aufblühenden Blume oder des aufblühenden, was auch immer daraus herauskommt. Ich weiß nicht, ob sie das befriedigt. Ich habe überlegt, was gibt es denn noch für Bilder? Und da fiel mir das Bild der Raupe und des Schmetterlings ein. Und ich denke mal, viele von uns kennen dieses wunderschöne Bilderbuch von der Raupe Nimmersatt, die so unansehlich ist und sich so durchs Leben frisst, sich dann verpuppt und dann ein wunderschöner Schmetterling wird. Und Schmetterlinge, stellen Sie sich mal vor, die fliegen vollkommen unbeschwert, haben eine Leichtigkeit, haben Farben unterschiedlichster Art. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Spaziergang im Wald, wo so ein weißer Schmetterling entlang meines Weges immer wieder aufgetaucht ist. Und es kam mir der Gedanke der Verwandlung in diesen Schmetterling von einer, wie auch immer, unscheinbaren Raupe. Paulus sagt, was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, ist unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach und was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Was für eine Verheißung, was für eine Aussicht. Klar, der irdische Leib vergeht und vielleicht geht es Ihnen wie mir, beim Blick in den Spiegel sehe ich das auch. Da tut sich was, da verändert sich was. Aber was nicht vergeht, das ist die dem Menschen zugedachte und zugeeignete Gnade Gottes. Diese Beziehung eines Menschen zu Gott in Christus, das ist seine Identität und das bleibt. Umgangssprachlich sprechen wir ja sehr gerne von der unvergänglichen, unsterblichen Seele, die bleibt. Sie bleibt vor Gott und gegenüber von Gott. Aber was ist die Seele? Forscher haben ja mal versucht, sie zu finden. Ist schon viele Jahre her. Ich glaube, irgendwann im Mittelalter haben sie nicht gefunden, nicht als etwas Greifbares. Sie zu unterscheiden von Leib und Geist ist keine Frage. Die Seele steht auch für die Identität der menschlichen Person und die Existenz reicht bis über den Tod hinaus. Nicht umsonst ist es guter, symbolischer Brauch, wenn jemand gestorben ist, und beim häuslichen Sterben erlebe ich das auch immer mal wieder, dass dann das Fenster geöffnet wird, damit die Seele entweichen kann, in Himmel auffahren kann. Die Seelen unserer Verstorbenen sind vor Gott. Auch unsere Seelen werden einmal vor Gott sein. Und Gott arbeitet an der Vollendung unserer Seelen bis zum Tag der Auferstehung und der Tag der Neuschaffung des Himmels und der Erde, des neuen Leibes für dich und mich. Das heißt, unsere Seelen, unsere Identität, sie bleibt und sie soll einmal zu einer neuen Leibhaftigkeit kommen, zu einer anderen Leiblichkeit. Aber was geschieht bis dahin und wie lange dauert das? Darin ist sich zumindest meinem Verständnis nach die Bibel nicht klar und eindeutig in ihrer Verkündigung. Aber ich bin fest davon überzeugt, und vorher haben wir ja auch im Psalm gebetet, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, dass unsere Seelen bewahrt sind und bleiben von und vor Gott. Wir sind und bleiben in Gottes Hut, aber sind eben noch nicht ganz erlöst. Ich weiß, das ist eine schwierige Materie, aber eine, die uns beschäftigt. Und wie oft komme ich in Häuser oder auch die Kinder in der Schule sagen mir, der Opa ist verstorben und der ist jetzt im Himmel, auf einem Stern, auf einer Wolke. Das sind Gedanken, die trösten. Tragen sie? Ich versuche noch ein weiteres Bild, was da irgendwie in der Verwandlung geschehen sein mag. Und zwar, stellen Sie sich mal einen Pianisten vor, einen begnadigten Klavierspieler. Und was wir Hörer von Pianisten zu hören bekommen, ist das sehr differenzierte Anschlagen der Tasten auf dem Klavier mit dem Filzhämmerchen auf den Seiten des Klaviers oder des Flügels hinten dran. Und ob dann der Pianist Bach, Mozart oder irgendwas Jazz oder Poppiges spielt, egal. Es kommt immer darauf an, wie der Anschlag ist. Und ein guter Pianist hat die Töne des Musikstücks im Kopf, er kennt jede Note auswendig, kann es vorsummen, hat zwar oft noch die Noten vor Augen, aber eigentlich weiß er, was er da spielt. Aber um ein Stück gut zu spielen, braucht es auch ein gutes Instrument. Er kann die Musik nur so gut spielen, wie auch das Instrument ist. Selbst bei höchster Qualifikation hätte er irgend so ein abgefragtes Instrument, käme da nur ein bedauerliches Ergebnis raus. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein irgendwie Klavier, das in einem Wirtshaus steht, irgendwo so hinten dummen. Manchmal stellt da einer seinen Bierkrug drauf ab. Zu vorgerückter Stunde kann auch mal passieren, dass es umfällt. Sehen in Schwachheit und das Auferwecken in Stärke, von dem Paulus in seinem Gleichnis spricht, das wäre dann das Überwechseln des Pianisten von diesem Wirtshausklavier zu einem Steinway-Flügel. Nach dem Wirtshausklavier wird sich keine müde Maus mehr umschauen, hätte er mal den Sound, die Musik von diesem Steinway-Flügel gespielt gehört. Und dann käme auch keiner auf die Idee, dieses Klavier versuchen neu zu stimmen oder zu reparieren, wieder aufzupäppeln, aufzuhübschen. Interessant, der Pianist ist derselbe und auch das Musikstück ist dasselbe. Und doch ist es ganz was anderes, radikal neu. So ähnlich stelle ich mir die Auferstehung der Toten vor. Der neue andere Leib ist wie der neue Flügel. Das Wirtshausklavier, mein alter Leib, schrottreif. Dahin ist unsere verstorbene Gestalt, die am Ende unseres irdischen Lebens begraben und verbrannt wird. Und unsere Seele, das ist das Kontinuum zwischen Altem und Neuem. Und wie der Pianist seine Begabung vom alten zum neuen Instrument mitnimmt, so tritt unsere Seele vor das Angesicht Gottes und sie bleibt in Gegenwart und in der Anschauung Gottes bis zum Tag der endgültigen Auferstehung, an dem Gott erfüllen wird, was er versprochen hat, nämlich dann den neuen Himmel, die neue Erde, die ganz neue Leiblichkeit, die andere Gestalt, die Jesus sofort eingenommen hat, auch für uns einzurichten. So ähnlich stelle ich mir das vor mit der Unsterblichkeit der Seele und der Auferstehung. Aber wie gesagt, es bleibt ein Bild und wir wissen nicht ganz genau, wie das sein wird. Aber es ist ein Bild, ein faszinierendes. Denken Sie an alles, was blüht und wächst. Denken Sie an Schmetterlinge. Denken Sie an Musik, begnadete Musik von einem wundervollen Instrument. Aber natürlich sind es nicht wir, die vom alten zum neuen Klavier wechseln. Gott wird es sein, der neues Leben aus dem Toten schaffen wird. Gott wird sein, dessen Wort mächtiger sein wird als die Macht des Todes. Gott wird es sein, der uns Menschen neues Leben schenkt. Höchst und auch nachhaltig beeindruckt haben mich Aussagen unseres Altbischofs Ulrich Fischer, der am 20. Oktober diesen Jahres im Alter von nur 71 Jahren verstorben ist. Noch im Juni diesen Jahres sagte er Folgendes bei einem Interview: Ich habe in der Zeit meiner Krankheit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, eigentlich die intensivsten meines Lebens. Ich war mein ganzes Leben gesund und bin so dankbar für dieses Leben mit seiner Gesundheit, meiner Familie und meinem Beruf. Diese Dankbarkeit hat nach der Diagnose Einzug gefunden in mein Herz und ich habe mich in einer sehr intensiven Beziehung zu Gott gefühlt. Weiter meinte er, und besonders wichtig sei ihm zu Beginn der Krankheit gewesen, offen mit der Familie und den Angehörigen darüber zu reden. Und dann sagt er, Zitat: Mit einem Schlag wird die Endlichkeit des Lebens, die uns theoretisch allen bewusst ist, ganz existenziell erfahrbar. Das Leben enden kann und es Heilung möglicherweise nicht gibt. 4 Wochen vor seinem Tod, vielleicht haben Sie es auch in der Rhein-Neckar Zeitung gelesen, sagte er in Heidelberg anlässlich des Gedenkens für den Herrn Maas: Ich bin voller Hoffnung auf das, was kommt. Im Rollstuhl saß er, wurde dorthin gefahren und sagt: Ich bin voller Hoffnung auf das, was kommt. Luther übersetzt: den griechischen paulinischen Brief an die Korinther. Es wird gesät ein verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Was für eine Verheißung, was für ein Trost. Nicht immer ist das so einfach mit der Hoffnung, mit dem Trost, mit der Ewigkeit. Manchmal sitzt die Traurigkeit und die Dunkelheit richtig lähmend auf einem. Das nun folgende Lied nimmt diese Gefühle in jeder ersten Hälfte jeder Strophe auf. Aber dann, und so ist es ja Gott sei Dank manchmal auch, kippt eine Situation auch zum Guten und irgendwie fühlt sich auf einmal alles nicht mehr so schlimm an. Erklären können wir das nicht. Das Lied nimmt auch dieses Kippen auf, diese Fröhlichkeit. Hören wir.